Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kaltschneuze. Der Wintersport-Talk. Auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Mal wieder ist eine Woche voll mit Wintersport vorbeigegangen. Wir haben viele Sachen, worüber wir sprechen müssen, natürlich aber auch über den historischen Sieg von Thomas Dresen, über den wir natürlich berichten müssen. Die Skiflug-WM war in Oberstdorf. Also wirklich viele Themen, die jetzt natürlich auch kurz vor Olympia noch sind, müssen gucken, wie sind die Sportler bisher in Form aus deutscher Sicht, aber auch international. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, das wäre der Florian. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, Flo, ich habe gesagt, wir haben viel zu besprechen und dann fangen wir direkt mal an mit dem Langlauf, fangen wir heute mal an. Und zwar waren die am Wochenende in Planica. Der letzte Start vor den Olympischen Spielen, beziehungsweise der vorletzte. Einige Top-Leute waren schon nicht mit dabei, das hat man durchaus angemerkt. So zum Beispiel ein Dario Kröner war nicht mit dabei, bei den Männern, bei den Damen waren eine Marit Björk nicht mit dabei oder auch eine Östberg. Aber trotzdem waren es gute Rennen, waren es enge Rennen mit am Ende zwei Übersiegerinnen, die nicht aus Norwegen kamen.
Ja, genau. Christa Parmakowski ist zu ihrem ersten Weltcupsieg gelaufen in einer Abwesenheit von unter anderem Marit Björgen und hat das dementsprechend voll ausgenutzt. Das ist, denke ich, eine gute Vorbereitung auf Olympia, jetzt nochmal den einen oder anderen kleinen Weltcup einzustreuen. Es war ja nur ein Sprintrennen an dem Wochenende, ein 10-Kilometer-Lauf, also nichts zu Extremes, keine zu extreme Belastung. Und ja, da hat sie die Gunst der Stunde genutzt und jetzt ihren ersten Weltcupsieg eingefahren. Charlotte Kaller ist Zweite geworden im 10-Kilometer-Klassikrennen. Dahinter Heidi Weng hat noch die Ehre der Norweger, kann man sagen, gerettet und damit wenigstens eine auf dem Podium stand. Und wer auch wieder positiv aufgefallen ist, das ist Theresa Stadelhober als Vierte, die wieder knapp dran war am Podest und wirklich jetzt in letzter Zeit immer wieder starke Rennen hatte. Bei der Tour de Ski ist sie das erste Mal aufs Podium gelaufen und jetzt hat sie schon wieder knapp dran angeknüpft. Da könnte eine kleine Überraschung drin sein und sie könnte eventuell, wenn es wirklich gut läuft und die Ski gut gewachsen sind, bei Olympia auch mal bei einem Rennen aufs Podium laufen. Genau, und sonst die deutschen Damen leider nicht in die Top 15 gekommen. Stefanie Böhler als beste Deutsche war 17. Pia Fink 19. im 10-Kilometer-Rennen. Dadurch gab es dort auch keine zusätzlichen Olympia-Qualifikationen mehr. Und dann im Sprintrennen Stina Nielsen hat ebenso die Gunst der Stunde genutzt und da mal wieder einen Weltcupsieg geholt. Sie dürfte damit sogar auch eine von vielleicht zwei Top-Favoritinnen sein auf den Sprint-Olympiasieg neben Maiken Kaspersen-Faller, die Dritte wurde. Und ja, auch hier leider die Deutschen schon relativ früh ausgeschieden, haben es nur ins Viertelfinale geschafft, Sandra Ringwald, Elisabeth Schicho und Laura Gimler. Und danach war dann leider schon Schluss.
Wobei natürlich bei Sandra Ringwald der Schulze damit begünstigt war, sie hatte dann keine Chance mehr einzugreifen. Man sieht, da änderte sie 31 Sekunden Rückstand gehabt im Viertelfinale. Alles von daher war es für sie nicht unbedingt die beste Abschluss vor Olympia, jetzt nochmal mit einem guten Ergebnis dort abzuschließen. Aber trotzdem wird sie mit Sicherheit motiviert reingehen wollen und das dann entsprechend versucht, bei Olympia besser zu machen. Mal gucken, weil wie gesagt, im Sprint kann immer alles passieren. In diesem Fall war es jetzt der Sturz, aber es ist jetzt auf jeden Fall Potenzial für Halbfinale und dann mit ein bisschen Glück kann es auch weiter nach vorne funktionieren. Florian, wir haben es angesprochen, wirklich so die Top-Leute fehlen auch bei den Deutschen. Waren jetzt nicht alle mit dabei. Ähnlich war es auch bei den Herren, wobei dort natürlich der absolute Superstar oder der absolute Rising Star und mit dem Langlauf dabei war, mit Johannes Kläbö. Er hat den Sprint gewonnen und hat dann über die 15 Kilometer zweiten Platz geholt, ganz knapp hinter dem Mann aus Kasachstan, Alexei Polturanin. Also wieder gute Leistung von ihm.
Ja, gute Leistung von ihm. Es war fast schon erstaunlich, dass er über die 15 Kilometer nicht gewonnen hat, denn bisher hat er dieses Jahr alles abgeräumt, gerade mal ein 15-Kilometer-Rennen. Bisher hatte er verloren, wo er Zehnter geworden ist und im Sprint letzte Woche in Dresden ist er auch nur Zweiter geworden. Das heißt, der zweite Platz gilt für ihn da wahrscheinlich fast schon als Niederlage, wobei es natürlich auch sein kann, dass er ganz auf Olympia ausgerichtet ist und das Rennen jetzt dieses Wochenende eher als Testlauf gesehen hat, zu sehen, wie seine Form ist. Jedenfalls zweiter Platz eben für ihn. Geschlagen wurde er von Alexei Polturanin aus Kasachstan, der ja souverän auch mal wieder einen Weltcupsieg geholt hat. Kläbö trotzdem ganz klar der Langläufer, auf den man bei Olympia schauen muss und der Topfavorit. Dahinter hat ein Schwede, nämlich Kalle Halvarsson, noch das Podium vervollständigt. Auch ein besonderer Erfolg für ihn, denn er war diese Saison bisher erst einmal auf dem Podium gestanden, ganz zum Saisonbeginn in Ruka. Dementsprechend natürlich ein sehr gutes Resultat für ihn, jetzt auch auf der Distanz auf dem Podium gestanden zu sein. Und im Sprint, ja, da hat Kläbo ernst gemacht, hat das Rennen gewonnen. Zwar nicht mit einem Riesenabstand, wie er es auch schon hingebracht hat dieses Jahr, aber trotzdem. Und aus deutscher Sicht gibt es wenigstens eine halbwegs positive Nachricht, nämlich Andreas Katz ist über die 15 Kilometer auf Platz 14 gelaufen. Das bedeutet, die halbe Olympia-Qualifikation hat er jetzt geschafft. Eventuell hat er nächstes Wochenende dann ja die Möglichkeit, in Seefeld beim Weltcup noch die ganze Quali voll zu machen, dass er auch noch mit nach Olympia fahren darf, mit nach Pyeongchang darf. Es wird schwer, aber es macht natürlich Mut und wäre natürlich gut für das deutsche Team, noch einen weiteren Fahrer zumindest dabei zu haben.
Genau, nicht außen vor lassen, sondern natürlich Sebastian Eisenlauer, der auch im Viertelfinale im Sprint am Samstag sich als 15. auch die halbe Olympianorm gesichert hat und somit auch noch die Chance besitzt, sich die volle Olympianorm zu holen. Und das wäre natürlich sehr, sehr wichtig aus deutscher Sicht, weil aktuell sind nur zwei Leute die Quali geschafft, das ist einmal Thomas Ping und Lukas Bögl. Und wenn es jetzt zwei weitere Leute schaffen würden, wäre es natürlich sehr, sehr gut, dann könnte man nämlich eine Staffel stellen. Wenn es nicht so ist, dann wäre das jetzt erstmal seit 1948, dass bei Olympischen Winterspielen keine deutsche Langlaufstaffel geben würde. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Fast 70 Jahre, oder beziehungsweise genau 70 Jahre ist es dann her. Hoffen wir mal, dass die beiden Jungs das noch packen, beziehungsweise dass dann der deutsche Skiverband, beziehungsweise der Deutsche Olympische Sportbund zwei Sportler nominiert, die dann die Staffel auffüllen können, sodass man dort mithalten kann, auch wenn es für eine Medaille dort ja nicht reichen wird. Aber trotzdem behalten wir das im Auge und gucken weiter, Florian. Und zwar gucken wir natürlich auch zu den nordischen Kombinierern, die am Wochenende auch am Start waren. Die waren in Frankreich diesmal in Chaneuf. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mein Französisch ist nicht das Stärkste. Und ja, also die Staffel war gut aus solcher Sicht, aber man merkt einfach, das Springen ist dieses Jahr wirklich das ganz, ganz große Problem der deutschen Athleten.
Ja, das Springen ist ein sehr, sehr großes Problem. Es gibt ja so ungefähr die Richtung, dass im Sommer die Norweger, die Franzosen, die Österreicher sich eher aufs Springen konzentriert haben, die Deutschen eher auf die Ausdauer gegangen sind, viele Kilometer in der Loipe und auf Rollerski gemacht haben, weil sie eben im Langlauf noch ein Stückchen besser werden wollten. Nur bisher ist diese Taktik überhaupt nicht aufgegangen, denn das Standard nordische Kombinationsrennen läuft im Moment folgendermaßen ab. Die Norweger mit Magnus Rieber springen ganz nach vorne. Jan Schmid, der im Moment der, muss man so sagen, beste nordische Kombinierer ist, was die Form angeht, liegt da knapp dahinter, genauso wie ein Jürgen Grobak. Das heißt, die beiden sind meistens schon vor den Deutschen. Dementsprechend müssen ein Erik Frenzel, Johannes Rittschek und Fabian Riesle, die ja so das deutsche Dreigestirn bilden und immer vorne weglaufen, vor allem im letzten Jahr, die müssen im Langlaufen dann schon mal 30 bis 60 Sekunden auf die norwegischen Konkurrenten aufholen, was meistens aber eben nicht funktioniert, sodass sich dann die Norweger den Sieg sichern können und ganz taktisch klug unter sich ausmachen können. Entscheidend aber ist natürlich, dass die Sprungform nicht funktioniert. Dieses Wochenende ging es zumindest ein bisschen bergauf im Teamwettkampf, als Vincent Geiger zwar eine ja komplett katastrophale Leistung hingelegt hat und direkt mal einen großen Rückstand für Deutschland rausgeholt hat sozusagen, den man eigentlich dann schon vergessen konnte und den Wettkampf schon an Norwegen abgeben konnte. Aber ja, eben dieses Sprungproblem, das ist wirklich groß. In Riesle ist ja am Anfang der hingekommen, wird jetzt auch ein bisschen besser. Bei Erik Frenzel kann man hoffen, dass es jetzt in Seefeld am nächsten Wochenende beim Nordic Combined Triple besser wird, weil er das ja bisher immer gewonnen hat und dort immer zur Topform aufgelaufen ist. Das heißt, das könnte für ihn die Initialzündung sein. Und auch bei Johannes Rützig ist es so, ja, er springt seiner Form aus dem letzten Jahr hinterher und kann dementsprechend nicht ganz vorne mitlaufen, weil eben ein Jürgen Grobak mindestens so stark langläuft wie die Deutschen, aber im Sprung bisher ein bisschen besser ist dieses Jahr. Und damit gibt es da natürlich ein großes Problem für das DSV-Team.
Ja, genau, ist wirklich ein großes Problemfeld im Moment. Da darf man jetzt gucken, wie es in den nächsten beiden Wettkämpfen, es gibt noch zwei Wettkämpfe vor Olympia, du hast angesprochen, Florian, das Nordic, das Seefeld-Triple, was jetzt kommen wird, was natürlich von Deutschen in letzter Zeit sehr beherrscht wurde, gerade natürlich von Erik Frenzel, und sehr, sehr gut zu klarkommen ist, und vielleicht gibt ihm ja genau das nötige Selbstvertrauen, um dann mit vollem Selbstvertrauen-Tank, mit vollem Vertrauen in die Sprungstärke Richtung Olympia zu gehen, dann Richtung Medaille zu schieben. Man darf wirklich da auch sehr gespannt sein. Wer auch sehr positiv aufgefallen ist, mal wieder, das ist der Finne Ilkka Hirola, Florian. Dritter ist er geworden am Einzel. wirklich gute Leistung gehabt. Im Spring war er als Neunter gut, hat dann die zweitbeste Laufzeit gehabt. Für ganz voll ist nicht gereiht, weil Jan Schmid dann doch noch das Ticken stärker war zum Ende und auch ein bisschen mehr Vorsprung hatte auf ihn, den er nicht aufholen konnte. Aber trotzdem, er ist jemand, den wir auf jeden Fall beachten müssen. Und wie gesagt, auch noch im Teamsprint, mit Mannschaftssprint, wo zwei Leute dann jeweils laufen, ist er jemand, den man beachten muss, weil er einen zweiten starken Mann sich dabei hat mit wirklich einem guten Kollegen, also von daher Ilkay Heerola, auch jemand, den man für Olympia oder beziehungsweise jetzt auch für Seefeld auf Rechnung haben sollte.
Ja, genau, vor allem eben in der Verbindung mit Eero Hirvonen, seinem Teamkollegen, die wirklich stark sind und auch ja im Teamsprint als eines der ja drei besten Teams auf jeden Fall gelten müssen, neben dem norwegischen und deutschen Team, das dann noch aufgestellt wird immer. Heerola ist ja noch sehr jung, 23 Jahre wird er jetzt erst, dementsprechend ein aufkommendes Talent. Seine letzten Ergebnisse dieses Jahr waren ja konstant in den Top 10, Top 15 drin. Und jetzt hat er endlich mal den Ausreißer eben hoch aufs Podium auf Platz 3. Auch mit einem guten Sprung, weil langlaufen kann er und sein Teamkollege wunderbar. Da kommen sie ja sozusagen ganz nach Hannumanninen, der ja auch damals immer einer der besten Langläufer war, aber im Springen viel Zeit verloren hat. Und ja, diese Sprungstärke ist, oder die Sprungstärke, die man in dieser Saison braucht, ist schon enorm. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben die Norweger und Österreicher vermehrt Sprung trainiert haben im Sommer, um da eben ein neues Limit zu setzen. Was man auch noch ganz besonders beachten kann oder ja, was auffällig ist, die Rennen sind dieses Jahr taktisch wirklich interessant geprägt. Und zwar laufen ja meistens ein, zwei Norweger vorne weg, eben ja Rieber, Jan Schmid, manchmal auch Graubak, und die Deutschen sind dann dahinter in der Verfolgergruppe. Und dabei gibt's dieses Jahr auch taktische Mängel. Also auch ein Heerola oder Hirvonen sind da ab und zu mit in dieser Verfolgergruppe. Und die verschiedenen Nationen schaffen es dann meistens nicht, sich zu organisieren. Und so kommt es dann eben zustande, dass zum Beispiel Jan Schmid häufig die Rennen gewinnt, weil von hinten kein richtiger Druck gemacht wird. Das heißt, auch da ja taktisch läuft das Ganze dieses Jahr ein bisschen anders als im letzten Jahr. Kann natürlich ein Vorteil auch für wieder Ilkay Heerola sein, wenn er schon besser gesprungen ist als die Deutschen und davor weglaufen kann mit den Norwegern. Kann aber auch Nachteil sein, wenn er eben selbst in der Gruppe drinsteckt, weil man es wirklich in einigen Rennen jetzt schon gesehen hat, dass es da große Konflikte gibt, weil niemand Tempo machen will. Und ja, das wird besonders interessant sein, ob bei Olympia das dann irgendwie anders verläuft, ob man sich dort zusammentut, auch zwischen den Nationen, oder ob da dann auch Konflikte in der Verfolgergruppe entstehen werden und somit die Norweger wahrscheinlich die beste Chance haben werden, ganz vorne anzugreifen und ja, olympisches Gold zu holen auch.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Diese taktischen Geplänkel sind jetzt wirklich sehr stark vorne, gerade weil die Norweger wirklich sehr, sehr gut sind und immer mit vielen Leuten vorne mit dabei sind und natürlich so auch ihre taktischen Überlegungen gut umsetzen können. Also darf man dort sehr, sehr gespannt sein. Was mich sehr gefreut hat, Florian, jetzt als Abschluss, dass Björn Kircheisen sich die Olympia-Quali geholt hat. Er ist somit der erste Kombinierer, der bei 5 Olympischen Spielen teilnimmt. Also wirklich unglaublich, und für ihn hat es mich wirklich sehr gefreut. Er hat auch Tränen in den Augen gehabt an dem Ziel, als er als 15. ins Ziel gekommen ist.
Ja, natürlich, da kann man sich auch nur für ihn freuen, denn das ist wirklich eine besondere Leistung, 5 Olympische Spiele mitzuerleben als nordischer Kombinierer. Und ja, bei ihm ist es aber ähnlich wie beim restlichen DSV-Team. Er springt ein bisschen seiner Form hinterher. Im Langlauf kann man wirklich zufrieden mit ihm sein. Da zeigt er auch immer wieder gute Leistungen. Nur seine Sprungform ist eben auch noch verbesserungsfähig. Man muss einfach hoffen fürs DSV-Team, dass sie da noch dran arbeiten können. Man hat ja auch am Sonntag im Teamwettbewerb gesehen, da Vincent Geiger katastrophal gesprungen. Aber auch da gab es nochmal die ja schöne Nachricht, dass Vincent Geiger mittlerweile in der Spur mit dem Besten wirklich mitlaufen kann, weil die anderen Deutschen haben ja aufgeholt für ihn. Er ist dann mit 30 Sekunden Rückstand auf Jürgen Graubak zum Beispiel in die Spur gegangen, zeitgleich mit Finnland, und hat es dann tatsächlich geschafft, Finnland mit Hirvonen, der da gelaufen ist und der auch ein solider Langläufer ist, ihn im Zielsprint noch zu schlagen. Und dementsprechend hat er da eine sehr gute Leistung gezeigt. Und ja, Björn Kircheisen als 5. Mann natürlich auch gut. Das heißt, in der Breite ist das Team schon gut aufgestellt. Nach ganz vorne wird es aber ja spannend zu sehen zu sein, ob es denn für eine Goldmedaille in Pyeongchang reicht und ob zum Beispiel Erik Frenzel seinen Sieg eben aus Sochi wiederholen kann.
Genau, warten wir mal ab, warten auch die nächsten Wettkämpfe ab. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder und gucken natürlich auf die nächsten Themen voraus. Unter anderem die Skisprung-Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Mal gucken, wer dort gewesen ist. Aber natürlich auch weitere Themen wie Biathlon, Ober, aber auch Skeletten und Bobfahren. Also bleibt dran, bis gleich bei Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk, Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Malte Asmus von Nur Golf, die Sportshow und Ringen auf meinsportradio.de. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Macht mit bei unserer großen Hörerbefragung 2018. Gebt uns euer Feedback, wählt eure Lieblingssendung, wählt euren Lieblingsmoderator und gebt uns Hinweise dazu, wie wir unser Programm, wie wir unser Podcast noch besser machen können. Die Gelegenheit habt ihr. Wir fragen um eure Meinung in unserer großen Hörerbefragung. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Macht mit und gewinnt einen 50€ Amazon-Gutschein. Vielen Dank und viel Erfolg.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Und von den Kombinierern gehen wir jetzt zu den Spezialspringern. Ich habe es angesagt, ja, war dieses Jahr und dieses Wochenende die Skisprung-Weltmeisterschaft oder Skifliegen-Weltmeisterschaft, so ist es sogar richtig, in Oberstdorf in Deutschland. Die Deutschen haben gute Leistungen gezeigt, beziehungsweise im Einzel gute Leistungen gezeigt, im Team ein bisschen enttäuscht, Florian, aber trotzdem Platz 3 von Richard Dreitag bei seinem Comeback-Springen ist da wirklich sehr, sehr positiv.
Ja, Richard Freitag ist der Springer, der eindeutig positiv aufgefallen ist fürs deutsche Team. Der Wettkampf der Einzelwertung ist ja abgebrochen worden nach 3 Durchgängen und da gab es im 3. Durchgang auch schon wirklich grenzwertige Verhältnisse. Die hat Richard Freitag trotzdem sehr gut gemeistert und eben zumindest noch seinen 3. Platz behalten. Kamil Stoch ist dann noch an ihm vorbeigegangen und Daniel Andretande war in jedem der 3 Durchgänge eigentlich der überragende Mann. Das heißt, da war kein Kraut gegen gewachsen. Aber dennoch Platz 3 für Richard Freitag, vor allem nach seinem schweren Sturz in Innsbruck, sind ein sehr wichtiger Schritt für ihn gewesen, hat ihm gezeigt, er kann es noch, sein Selbstvertrauen sollte weiterhin ganz oben sein. Und mit diesem guten Gefühl kann er ja auch schon in Richtung Olympia jetzt schauen, denn es sind zwar noch 1-2 Wettkämpfe davor, aber dennoch die Richtung Olympia steht direkt vor der Tür und da ist er in der besten Form für. Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler kommen dahinter aus dem deutschen Team. Sie sind ja solide gesprungen. Andreas Wellinger immerhin Platz 7 ist eine gute Leistung. Nicht ganz da, wo er hin will, aber trotzdem ordentlich. Markus Eisenbichler dann auf 11 kann er auch mit zufrieden sein. Und ja, Stefan Leie als 20. ist im Skifliegen eine solide Leistung für ihn. Man merkt, dass ja da noch ein bisschen was fehlt im Skifliegen im Vergleich zu normalen Wettkämpfen. Aber dennoch immerhin Platz 20. Und mehr waren ja eh nicht dabei, da bei der Skiflug-WM nur 4 Athleten aus jedem Land starten dürfen. Ja, Richard Freitag ist ganz vorne. Dahinter Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler machen aber auch einen guten Eindruck. Wobei bei den beiden eben noch die entscheidenden 5-10% fallen, dass man dann auch fehlen, damit man dann auch bei Olympia ganz vorne angreifen könnte.
Ja, genau. Du hast gesagt, die entscheidenden Prozent fehlen dort noch, aber mit Andi Wellinger und mit Richard Freitag hat man ja drittisch gesehen 2 Springer, die um die Medaille mitspringen. Gerade natürlich Richard Freitag hat diese Saison wirklich sehr, sehr stark. Wenn wir uns mal weiter angucken, Florian, am Samstag Stefan Kraft ist 4. geworden mit drei guten Sprüngen, mit 3 sehr soliden Sprüngen. Auf Podium fehlen dann schon fast 19 Punkte, aber das sollte man ja aufgrund auch von dem Skifliegen, wo ja auch dann viel mehr Weiten erzielt werden, jetzt nicht überbewerten. Andreas Jern als 5. auch ein bisschen überrascht und ja, wer mal wieder dabei war, die Slowenen können ja Skifliegen. Peter Priosch als 6. mit dem Aufwärtstrend, was für ihn, glaube ich, sehr wichtig sein wird, wenn er wirklich bei Olympia vorne angreifen will, was ich jetzt nicht glaube. Aber es sollte ihm auch Hoffnung geben, dass er vielleicht wieder vorne ankommen kann, dass er eine Form langsam wiederfindet.
Ja, und mich freut es natürlich auch für Peter Priosch, weil er ein sympathischer Springer ist, der eine schwere Zeit hatte. Und ja, bei ihm ist eindeutig der Aufwärtstrend erkennbar. Es geht langsam Schritt für Schritt vorne vorwärts. Und im Springen waren die Slowenen dieses Wochenende wirklich durch die Bank durch erfolgreich. Ante Seminec zum Beispiel hat ja sehr gute Leistungen gezeigt. Slowenen sind ja auch dafür bekannt, dass sie grundsätzlich gut Ski fliegen können. Und Peter Priotsch zeigt wirklich mittlerweile wieder, dass er zur erweiterten Weltspitze zumindest gehört. Er kommt nicht an seine Leistungen von vor 2 Jahren ran, als er allen davongesprungen ist, aber es geht zumindest Schritt für Schritt langsam wieder ran. Eindeutig besser zumindest noch als sein Bruder Domen Priotsch, der sich immer noch schwer tut und an die Leistungen, die er letztes Jahr zum Beginn der Saison gezeigt hat, immer noch nicht anknüpfen kann. Hängt natürlich auch mit seinem ja sehr aggressiven Sprungstil zusammen, der im letztes Jahr am Anfang aufgegangen ist. Aber seitdem macht er eben immer wieder Probleme. Er kommt nie richtig ins Fliegen und dementsprechend muss er sich deutlich hinter seinem großen Bruder einräumen im Moment.
Ja genau, muss ich deutlich einräumen, du hast es gesagt. Und wenn wir dann jetzt mal gucken zum Teamspringen, wo ja auch beide Brüder dann aktiv waren, war Domen diesmal das bisschen besser, hat dort ein bisschen bessere Sprünge leisten können als sein Bruder, aber hat trotzdem nicht dazu gereicht, dass die Slowenen gewinnen konnten. Und die Norweger haben das wirklich in ganz, ganz beeindruckender Form gemacht, mit über 40 Punkten Vorsprung. Also wirklich eine ganz, ganz starke Form, die Norweger da an den Tag gelegt haben am Sonntag.
Genau, die Leistung der Norweger war wirklich beeindruckend. 7 von 8 Springen waren sie immer auf Platz 1 oder 2 in der jeweiligen Gruppe. Nur Daniel Andretander hat am Ende den letzten Sprung mit ja bisschen Sicherheit genommen, weil er ja nur noch ungefähr 180 Meter springen musste, um den Titel nach Hause zu bringen. Und ist trotzdem noch auf Platz 4 seiner Gruppe geflogen. Da war wieder mal Richard Freitag ein bisschen stärker. Abgesehen davon, die Konstanz ist da einfach unerreicht mit Robert Johansson, Andrea Sternen und Johann André Vorfang. Und man hat es am Sonntag ja auch gesehen an der Schanze, Kenneth Gangnes war da. Wir haben am Saisonbeginn über ihn gesprochen. Er hat sich zum 4. Mal das Kreuzband gerissen und muss dieses Jahr wieder mal zuschauen. Das heißt, man sieht, theoretisch hätte Norwegen noch 1 oder 2 Athleten, die da vorne auch reinspringen könnten, die aber gar nicht gebraucht werden, weil das Team schon so konstant ist. Trotzdem wird es bei Olympia auf jeden Fall so sein, dass der Teamwettbewerb eindeutig nochmal enger und ein bisschen ausgeglichener ist, weil es ja nicht ums Skifliegen geht, sondern ums normale Skispringen sozusagen. Das heißt, ja, Deutschland wird da ein bisschen stärker sein, denke ich, da zum Beispiel Eisenbichler und Laie durchaus ihre Probleme hatten am Sonntag. Und auch Österreich wird da wahrscheinlich wieder ein bisschen näher dran sein, weil die wurden ja wirklich grob abgeschlagen. Mehr als 100 Punkte Rückstand auf Platz 4. Und dementsprechend ja schon eine Enttäuschung für unser Nachbarland. Davor Polen und Slowenien haben gute Leistungen auch durch die Bank durchgezeigt. Es war zum Beginn ein sehr spannender Wettkampf, aber mit der Zeit hat sich sehr schnell gezeigt, Norwegen wird ganz vorne sein, Slowenien und Polen dahinter. Deutschland konnte am Ende ja nur noch um Platz 4 kämpfen und hat es dann auch nach Hause gebracht. Aber bei Olympia erwarte ich da wirklich einen extrem engen Wettkampf mit potenziell 5 Nationen, die zum Sieg springen können. Und Deutschland ist ja Titelverteidiger, das heißt, man hat einige Erwartungen natürlich, obwohl Severin Freund nicht dabei ist, große Erwartungen wird es geben. Man kann nur hoffen, dass sie alle dem Druck gewachsen sind und dann wird es wirklich ein extrem enger Wettkampf werden, weil Norwegen auf keinen Fall so dominant sein wird wie jetzt im Skifliegen.
Ja genau, Skifliegen ist immer was anderes als Skispringen, das wissen wir selber, da geht's viel, viel weiter, da muss man wirklich auch dieses bestehen können, diese enormen Weiten, die da zustande kommen, 220, 240 Meter, kann das ja durchaus weit gehen, also von daher ist es etwas anderes und Florian, du hast angesprochen, Olympia, da stehen die Chancen gut da, dass wir da vielleicht den Titel verteidigen können, jetzt hat Werner Schuster seinen Kader bekannt gegeben, mit dem er nach Pyeongchang verreisen wird, nach Südkorea, und zwar sind das Andreas Wellinger, Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stefan Leier. Denkst du, das sind die richtigen, die nominiert wurden, beziehungsweise hättest du was anderes gemacht? Hättest du vielleicht Pius Paschke oder Konstantin Schmid mitgenommen, die ja auch beide die Quali geschafft haben, oder ist das auch die richtige Entscheidung, den etwas Erfahreneren mitzunehmen?
Ja, ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Konstantin Schmid hat auch gute Leistungen gezeigt dieses Jahr, überraschend gute Leistungen, aber nicht in dieser Konstanz wie die anderen Athleten, genauso wie Pius Paschke, der auch 1, 2, 3 Mal ganz gut gesprungen ist. Vor allem einzelne Durchgänge hat er auf extrem hohem Niveau. Aber die Konstanz ist bei den anderen Athleten auf jeden Fall höher. Und ja, ob jetzt Karl Geiger oder dann ein Stefan Laie starten darf, das wird sich wahrscheinlich relativ spontan entscheiden. Ist auf jeden Fall gut, ein Backup zu haben für den Fall, dass im Teamspringen einer ausfällt. Weil Karl Geiger und Stefan Laie, je nachdem wer dann draußen ist, die können solide auf jeden Fall den Verletzten im Zweifel dann ersetzen. Das heißt, das ist ein gutes Plus im Team. Und ich würde tatsächlich im Moment sogar zu Karl Geiger über Stefan Laie tendieren. Ich denke, die anderen drei sollten relativ gesetzt sein. Aber man muss natürlich jetzt noch schauen, es sind ja noch zwei Weltcups davor und da wird sich wahrscheinlich dann erst kurz vorher entscheiden, wer schlussendlich starten darf von den beiden.
Genau, zumal man wahrscheinlich auch gucken muss, wer kommt wie mit der Schanze in Südkorea. Klar, das weiß man auch noch nicht so genau alles. Von daher warten wir gespannt darauf, wie das dort abgehen wird, wer von den, welche vier den Olympiatitel verteidigen wollen, beziehungsweise wie sie jetzt auch in den nächsten Springen natürlich bis zu Olympia sich präsentieren werden, die Deutschen. Das war es jetzt zum Skispringen. Wir kommen gleich wieder und gucken dann voraus auf Biathlon, was ja am Wochenende auch gewesen ist in Antholz, die letzte Station vor Olympia. Aber vorher haben wir noch eine Bitte. Und zwar bitten wir euch, bei unserer Hörerumfrage mitzumachen. Denn eure Meinung ist gefragt, damit wir noch besser werden können. Daher führen wir aktuell mit der IST-Hochschule für Management schon zum zweiten Mal eine Befragung durch. Ihr könnt auch was gewinnen. Also geht auf meinsportradio.de, klickt auf den Link zu der Befragung und dann macht mit, gebt uns eure Ratschläge, was können wir besser machen. Und dann danken wir euch schon mal fürs Mitmachen. Wir machen jetzt die Pause und kommen dann gleich wieder zurück mit Biathlon bei meinsportradio.de.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und wie bereits angekündigt, gucken wir jetzt zu den Biathleten und Biathletinnen, die am Wochenende Station gemacht haben in Antholz. Der letzte Weltcup vor Olympischen Spielen war dort. Bei mir ist noch Florian Harrer. Florian, gucken wir jetzt mal zuerst zu den Damen, Ladies First. Dort ist aufgefallen, dass Anastasia Kuzmina, die ja bisher so ein bisschen die Dominatorin des Weltcups war, sich einige Fehler erlaubt hat und sich so ein bisschen natürlich Siege verbaut hat, auch wenn sie dann am Sonntag im Sprint dann, oder in der Massenstart so ist, richtig trotz dreier Fehler noch auf Platz 2 gelaufen ist. Aber trotzdem ist das überrascht auch schon, dass sie jetzt in letzter Zeit wirklich und jetzt an diesem Weltcup wirklich sehr, sehr viele Fehler geschossen hat.
Ja, sie kann tatsächlich in den letzten Rennen nicht mehr an ihre Dominanz aus Annecy aus Frankreich, beziehungsweise ja auch der Weltcup drauf, einfach nicht anknüpfen. In Oberhof war sie auch noch ziemlich gut. Seitdem hat sie jetzt ein bisschen geschwächelt. Im Massenstart hat sie wieder einen zweiten Platz rausgeholt, auch mit einer ziemlich guten Laufzeit da. Aber ja, trotzdem ist sie jetzt ein bisschen am Schwächeln, ist aber natürlich auch verständlich. Die Leistungsdichte ist doch relativ hoch und sie ist nun mal eine Athletin, die durchaus mehr Fehler schießt als die anderen und dafür ein bisschen schneller läuft. Und dann kommt es natürlich stark darauf an, schießt jetzt, hat sie ein vergleichsweise gutes Schießen, dann kann sie gewinnen, aber dementsprechend muss sie natürlich auch irgendwann ihre schlechteren Schießen haben, da sie eine Trefferquote hat, die wirklich nicht zu den Besten der Welt gehört, mit, ich glaube, um die 80% waren es. Also da wäre Verbesserungspotenzial für sie, was sie teilweise eben durch ihre Laufstärke kompensieren kann. Zum Beispiel im Massenstart war Kaiser Mäkerainen diejenige, die mit Abstand am schnellsten gelaufen ist. Aber dahinter kam dann schon Anastasia Kuzmina, die wiederum 20 Sekunden einen Vorsprung hatte auf eine Daria Domracheva. Und dementsprechend zeigt sich da schon, Kuzmina kann sehr schnell laufen wie Mäkerainen. Sind zwar ähnliche Athleten, die mit ihren Laufzeiten das Feld bestimmen können. Aber trotzdem muss eben bei ihr ja jeder Schuss oder fast jeder Schuss setzen. Weil wenn sie, sagen wir mal, einen Fehler im Sprint schießt oder zwei in der Verfolgung, dann kann sie vorne mitlaufen. Wenn es dann mehr werden wie drei im Massenstart, dann kann auch noch mal ein Platz zwei rauskommen, wenn die anderen dementsprechend Fehler schießen. Aber bei mehr Fehlern wird es dann eben schwierig für sie und solche Rennen kommen eben notwendigerweise auch mal vor in ihrer bisherigen Schussstatistik.
Ja, genau, wenn man mal guckt, die in den drei Rennen 3, 4 und 3 Fehler geschossen, das ist schon ordentlich. Das kann sie dann auch mit einer überragenden Laufleistung dann auch nicht mehr aufholen. Wer sehr positiv jetzt war bei den beiden Rennflügern, das war Laura Dahlmeier, die sich wirklich in einer guten Form präsentiert hat, ist im Sprint Zweite geworden, hat wirklich schon ein starkes Rennen gehabt. Dann hat sie auch nochmal draufgelegt mit dem Sieg in der Verfolgung und dann auch noch zum Abschluss im Massenstart. als Fünfte, wobei sie dort im letzten Schießen dann das entscheidende Ding daneben schießt und somit sich ein bisschen die Möglichkeit auf den Sieg verbaut hat, aber trotzdem drei sehr gute Rennen mit guten Laufzeiten, auch die Schießzeiten sind voll okay, wenn man sich das anguckt, ist sie im guten Mittelfeld oder beziehungsweise im oberen Mittelfeld mit dabei, als 21 zum Beispiel Massenstart auf der Liga noch als zum Schießen gebraucht, also das ist positiv, es ist auch genau zur richtigen Zeit, dass sie jetzt in Form kommt.
Genau, und das ist wirklich notwendig für das deutsche Biathlon-Team, damit man nicht wieder so eine Bilanz wie vor 4 Jahren in Sochi erfährt, wenn es dann um die Medaillen geht bei Olympia. Und ja, auch eine große Erleichterung, denke ich mal, für die Biathlon-Fans in Deutschland, weil Laura Dahlmeier ja schon wieder diese Saison mit Erkältung und Krankheit geplagt war und dann immer wieder nicht am Start war. Auch in Ruhpolding zum Beispiel nicht fit war einfach und man ihr richtig angemerkt hat, dass sie nicht in ihrer gewohnten Form ist. Umso wichtiger war es jetzt, dass sie in Antols bei meist schönem Wetter gute Leistung zeigen konnte und ja trotz der Höhe wirklich gut drauf war. Im Sprint zweite hinter Tiril Eckhoff, die auch wieder nach einiger Zeit mal wieder einen Weltcupsieg gefeiert hat. Sie hatte ja Augenprobleme und hat da mit dem Sehen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weswegen sie viele Fehler geschossen hat und logischerweise nicht in der Weltspitze drin war, die letzten Rennen. Genau, aber im Sprint dahinter Laura Dahlmeier auch fehlerfrei und da natürlich mit einer sehr guten Laufleistung, weil sonst wärst du auch im Sprint auch ohne Fehler nicht Zweite. Und in der Verfolgung hat sich dann noch ein Stück besser gemacht, hat sich einen Fehler direkt am Anfang im ersten Schießen geleistet, was aber ja fast nichts ausgemacht hat, weil alle anderen auch hinten raus noch Fehler geschossen haben. Tiril Eckhoff zum Beispiel 2 Fehler im letzten Schießen. Daria Domracheva war auch 1 Fehler. Und dort hat Laura Dahlmeier mal wieder gezeigt, dass sie extrem leistungsstark und vor allem auch nervenstark ist und somit den Weltcup-Sieg geholt. Was, wenn man auf den Gesamtweltcup schaut, auch ganz interessant ist, weil sie zwar im Moment noch 100 Punkte hinter der führenden Kaiser Mäckerein liegt, aber es gibt ja die 3 Streichresultate im Biathlon. Das heißt, wenn man die 3 schlechtesten Resultate von Mäckerein im Moment abzieht, dann liegen da schon nur noch so 30, 40 Punkte dazwischen. Dementsprechend ist sie auch ja sogar noch im Geschäft, um den Gesamtweltcup-Sieg zu wiederholen. Auch wenn das in diesem Jahr natürlich nur die 2. Geige ist sozusagen und nicht das wichtigste Event ist. Und ja, im Massenstart auch wieder eine gute Leistung von Dahlmeier. Im letzten Schießen leider noch den 1 Fehler zu viel, weswegen sie da nichts mehr rausholen konnte. Aber trotzdem, es sieht solide aus. Ein bisschen kann man jetzt die Form natürlich noch hochtreiben, vor allem weil sie ja krank war. Aber dafür hat sie jetzt ja noch die nächsten 2 Wochen Zeit, bevor es dann bei Olympia losgeht.
Genau, ein bisschen Zeit hat sie noch, da kann sie sich auch nochmal ein bisschen auskurieren, sich auch noch die Zeit nehmen, dass sie dann wirklich topfit Richtung Olympia gehen kann, wo sie dann auch auf gute Konkurrentin treffen wird. Drei weitere Damen, die ich auf der Rechnung habe, die auch gute Leistung gezeigt haben. Daria Domracheva, die hat den Massenstart gewonnen gehabt, aber auch in den beiden Rennen vorher wirklich sehr gute Leistung gezeigt, im Sprint 4. geworden und auch in der Verfolgung als 3. wirklich sehr, sehr stark gewesen. Kaiser Mäckerein, die als 26. im Sprint enttäuscht hat, dann sich aber in der Verfolgung gut nach vorne gehabt hat, als 5. ins Ziel gekommen ist und dann im Massenstart 3. geworden ist. Und ja, Florian, bevor wir jetzt zu den Männern gehen, möchte ich nochmal mit dir über die anderen Deutschen sprechen. Du hast es schon gerade angesprochen, im Massenstart sah das gut aus, Mannheim ist schon 6. ist Franziska Preuß 8. Vanessa Hinz 9. Sprit und Verfolgung war Licht dabei, aber auch einiges an Schatten.
Ja, genau, das ist sehr schön zusammengefasst. Es waren ja in jedem Rennen erstaunlicherweise 6 Deutsche dabei, weil zum Beispiel, weil Franziska Preuß ja eine extrem starke Verfolgung gelaufen ist und so ihre Olympia-Quali noch voll gemacht hat. Dadurch durfte sie auch im Massenstart noch mitlaufen, genauso wie Marin Hammerschmidt und die anderen Deutschen. Es gab im Sprint schon mal ein positives Zeigen. Franziska Hildebrand fehlerfrei, wegen ihren anhaltenden Schienbeinproblemen eher mal wieder langsam gelaufen und auf Platz 9 gekommen. Denise Herrmann hat sich 2 Fehler geleistet, aber eine der schnellsten Laufzeiten hingelegt, womit sie auch einen Top-10-Platz wieder sicher machen konnte. Hat sie dann trotz 5 Fehlern in der Verfolgung auch einigermaßen halten können, als sie auch immer noch auf Platz 12 gelaufen ist, was für sie ein solides Ergebnis ist. Und ja, die anderen Deutschen, zum Beispiel Franziska Hildebrand, dann mit 3 Fehlern ist zurückgefallen auf Platz 18, auch wieder mit einer Laufleistung, die einfach nicht für Medaillen reichen wird bei Olympia. Selbst mit fehlerfreiem Schießen wird sie da viel zu weit weg sein. Insgesamt das erfreulichste Ergebnis war sicherlich der Massenstart. 4 Deutsche in den Top 10, schön kompakt, Platz 5, 6, 8 und 9. vor allem ja wichtig für Franziska Preuß, die sich ihr sicheres Olympiaticket geholt hat und damit auf jeden Fall in der Staffel mitlaufen können wird. Dabei wird sehr spannend zu sehen sein, wie man die Staffel aufstellt, wird wahrscheinlich auch auf die Ergebnisse, die dann bei Olympia schon erzielt worden sind, hinauslaufen, denn man hat es dieses Wochenende wieder gesehen, Laura Dahlmer ist konstant vorne, aber die anderen Deutschen, da sind immer wieder zwei, drei, die in die Top Ten laufen. Genauso gibt es aber auch immer wieder jemand, der irgendwo abgeschlagen weiter hinten landet. Zwar zum Beispiel in der Verfolgung im Sprint Maren Hammerschmidt, die hat sich dann in der Verfolgung aber wieder vorgearbeitet, immerhin von Platz 49 auf 24 und wäre mit der Einzelzeit der Verfolgung sicherlich ganz vorne gelandet oder fast ganz vorne zumindest, in den Top 5, Top 10 auf jeden Fall. Das heißt, ja, für die Staffel wird spannend zu sehen sein, wie man sie besetzt, weil Franziska Preuß war bisher in den Staffeln dieses Jahr extrem gut. Sie sollte gesetzt sein. Laura Dahlmeier kann man auf keinen Fall wegnehmen. Und Denise Herrmann hat bisher in den Staffeln auch immer gute Leistungen gezeigt. Und solange sie keine Strafrunde schießt, kann sie für Deutschland eigentlich auch Zeit rausholen, weil sie so stark in der Loipe ist. Und dann bleiben im Prinzip noch drei Athletinnen, die ja sich beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie den letzten vierten Staffelplatz verdient haben. Wobei das wahrscheinlich erst sehr kurzfristig entschieden werden wird.
Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es erst kurzfristig entschieden wird. Florian, gucken wir jetzt zu den Männern rüber. Wenn wir uns das mal angucken, Mateur Foucault hat das Massenstart gewonnen gehabt, wurde aber vorher zweimal besiegt von einem gewissen Johannes Tignes-Bö, der wirklich bisher der Topmann ist im Weltcup, auch wenn er nicht der Führende ist im Gesamtweltcup, aber trotzdem, wenn er null schießt, beziehungsweise auch einen Fehler schießt, ist er derjenige, der Mateur Foucault schlagen kann, und das hat er mal wieder unter Beweis gestellt.
Ja, genau. Johannes Tignes-Bö läuft einfach viel schneller als der Rest des Feldes. Dahinter Marta Foucault läuft auch schon schneller als der Rest. Aber trotzdem ist da einfach eine durchaus beeindruckende Leistungsunterschied zwischen Bö und Foucault auch zu sehen in der Loipe, was es die letzten Jahre ja nicht gab. Es ist zwar jetzt so, dass Johannes Tignes-Bö deutlich schneller läuft. Dafür ist Marta Foucault aber immer noch der stärkere Schütze. Was man auch daran sehen kann, dass er bisher, meine ich, in jedem Rennen dieses Jahr auf dem Podium gestanden ist. Diese Serie ist für Johannes Tignes-Bö jetzt gerissen wieder mal. Er war davor auch bei 10 Podiums in Folge. Und die beiden werden auf jeden Fall die Akteure sein, die bei Olympia dann die Gold und Silber in den meisten, wahrscheinlich in auf jeden Fall 3 von 4 Rennen unter sich ausmachen werden, wenn keine ganz große Überraschung passiert und einer von beiden sich 3, 4 Fehler erlaubt oder sonst irgendwas. Johannes Tignes-Bö ist ja grundsätzlich, wie gesagt, stärker einzuschätzen. Das Problem bei ihm ist, dass er immer wieder solche Rennen hat wie im Massenstart, wo er bei den ersten beiden Schießen schon 4 Fehler insgesamt schießt und dementsprechend von viel zu weit hinten dann aufholen muss und dann wieder mal weiter weg landet vom Podium. Solche Aussätze hat Marta Foucault mittlerweile quasi komplett abgestellt und dementsprechend ist ja ein sehr spannendes Duell. Jeder hat so seinen Vorteil, Marta Foucault die Konstanz, Johannes Tignes-Bö noch ein bisschen mehr zusätzliche Schnelligkeit, Spritzigkeit. Es wird bei Olympia wirklich spannend zu sehen sein, weil Bö ja ungefähr eine Strafrunde auf Foucault aufholen kann. Und die beiden sind die absoluten Favoriten. Dahinter ist das Feld aber relativ breit und ja, eventuell haben sogar die Deutschen eine Chance, da irgendwo reinzustechen.
Genau, Flo, das die Deutschen gerade angesprochen. Sehr gut fand ich Arndt Pfeiffer, der im Sprint Dritter geworden ist und auch in der Verfolgung die gute Leistung gezeigt hat, dort dann vom Schwedler-Athleten Anton Cipulli überholt wurde, der am Ende Dritter geworden ist, Arndt Pfeiffer selbst Vierter. Dann im Massenstart waren dann Benedikt Doll und Johannes Kühn als Vierter bzw. Fünfter. Wirklich mit guten Leistungen, beide haben sich dort auch die Olympia-Quali gesichert, also im letzten Rennen die Olympia-Quali geholt, ganz, ganz wichtig für beide, sodass natürlich auch viele Auswahlmöglichkeiten dann da sind für Olympia. Trotzdem bin ich noch nicht überzeugt, ob es für eine Medaille reichen kann im Einzel, in irgendeiner Einzeldisziplin für deutschen Biathleten, einfach weil sie nicht konstant genug ihre Leistung bringen.
Genau, das ist sehr unkonstant. Es ist immer wieder einer, der vorne reinfährt, jetzt wie war es eben Arndt Pfeiffer, beziehungsweise am Ende dann Benedikt Doll und Johannes Kühn. Johannes Kühn, übrigens besondere Geschichte, weil er ja im Sprint noch 19. gewesen war und da um gerade mal 7 Sekunden die Olympia-Quali schon verpasst hatte und es dann im Massenstart ganz sicher zu Ende gebracht hat. Das war extrem stark von ihm, tolles Rennen von ihm und wirklich Hochachtung dabei. Simon Schemp ist ein anderer Kandidat im deutschen Team, der Sorgen macht, denn er ist ja am Wochenende nur im Sprint gestartet, ist da 20. geworden mit 3 Strafrunden und dann die beiden anderen Rennen gar nicht mehr am Start gewesen. Er wird jetzt die Tage von Dr. Müller-Wohlfahrt untersucht und soll sich wohl erstmal ausruhen. Das heißt, ja, er als der in den letzten Jahren stärkste Deutsche ist erstmal nicht fit. Das muss sich ganz schnell ändern bis Olympia, weil die Zeit wirklich knapp wird mittlerweile mit ja ungefähr 2,5 Wochen, die da jetzt noch Zeit sind, also weniger als 20 Tage schon. Und das Feld im Herrenbiathlon ist wirklich dicht gespickt, denn es gibt einmal den Bruder von Johannes Tönnies Bö, nämlich Tare Bö. Dann gibt es einen Anton Schipulin, der die letzten Jahre möglicherweise der stärkste Konkurrent war von Marta Furkat und jetzt dieses Jahr auch wieder stärker wird, unter anderem auf Platz 3 in der Verfolgung war, wie du gesagt hast. Aber auch zum Beispiel Emil Hegle Svendsen darf man nicht abschreiben, genauso wie ja Lars Helge Birkeland, um noch einen starken Norweger zu nennen. Bjøntegaard, auch ein starker Norweger. Im Einzel könnten sowieso extrem viele Athleten ganz vorne reinlaufen. Da muss nur jemand Null schießen. Dann kann zum Beispiel auch ein ja, Simon Eder oder ein Benjamin Vega, die in der Verfolgung auch in den Top 15 gelandet sind, dann können die auch mal eine Medaille irgendwo abgreifen. Ja, es gibt extrem viele Möglichkeiten. Johannes Tinius Bö und Marta Foucault sind 1-2 Schritte vor der Konkurrenz, aber dahinter die Bronzemedaille ist sowas von frei und sowas von undurchsichtig, wer die sich holen wird, wenn nicht sogar einer der beiden anderen Nerven zeigt und sogar die ersten beiden Plätze auf dem Podium frei macht, dann wird das Ganze aber trotzdem nicht einfacher. Es gibt extrem viele Athleten. Klar, die Deutschen können auch einen guten Tag haben. Pfeifferschem, Blesser und Doll, wenn die mal fehlerfrei durchkommen, kann auch einer von ihnen aufs Podium laufen, wie es an Pfeiffer jetzt geschafft hat. Aber es ist bei Weitem nicht sicher, dass sie bei Olympia eine Medaille holen werden, abgesehen von den Staffelrennen.
Genau, da muss man jetzt mal gucken, auch gerade wie es Simon Schemp geht. Er ist ja abgereist nach dem Sprint und hat sich heute untersuchen lassen von Dr. Müller-Würfold. Hoffentlich wird er fit, weil er eigentlich die Chance hat, vorne mit reinzulaufen. Wir haben es ja schon, hat es schon durchaus bewiesen gehabt bei den Weltmeisterschaften. Und war natürlich als Surferlauer wirklich sehr wichtig, aber auch die anderen Deutschen müssen noch ein bisschen an die Kleinigkeiten arbeiten, müssen noch ein bisschen Sicherheit am Skistand gewinnen, dass es dann für ganz vorne bzw. für ihn den Podiumsplatz reichen sollte. Darf man gespannt sein. Ich mache jetzt auch eine kurze Pause und komme dann gleich wieder und gucken dann zum Ski Alpin und gucken auf ein absolut historisches Ereignis.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kalsch 90, eurem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Ich habe es gesagt, wir gucken auf etwas absolut Historisches. Und zwar waren die Ski-Alpin-Fahrer, die männlichen, waren am Wochenende in Kitzbühel auf der Streif der wohl berühmtesten Abfahrt im Weltcup-Zirkus. Und Florian, es gab im Abfahrt einen deutschen Sieg. Und das gab es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr.
Es war nicht nur sehr lange, es war extrem lange. 39 Jahre nach Peppi Ferstl hat Thomas Dresden in Kitzbühel gewonnen. Es wird zahlreiche Haushalte gegeben haben in Deutschland, die freudig vorm Fernseher rumgehüpft sind. Ich zähle mich ganz ehrlich auch als einer dazu, denn so ein tolles Ski-Alpin-Rennen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht so viele gesehen, weil ich noch eher jung bin und dementsprechend den letzten Kitzbühel-Sieg eines Deutschen noch nicht mitbekommen. Und ja, umso beeindruckender war es jetzt. Thomas Dresden, sensationell, der Junge, ist noch so jung, ist wahrscheinlich der beste Abfahrer in seinem Alter, mit 24 Jahren erst, fährt in seinem zweiten Jahr jetzt auf der Streif und haut direkt einen sensationellen Lauf runter. Er hatte schönes Wetter, die Sonne ist ein bisschen rausgekommen, dadurch hat auch der Zuschauer gesehen, dass die Strecke schon ein bisschen ja zusammengefahren war, es waren einige Spuren drin. Er ist einfach über die Strecke drüber geschlichen, den Spuren elegant ausgewichen und hat sich keinen einzigen Fehler erlaubt. Auch unten die Traverse, wo es ja eisig ist wie Sau, ist er trotzdem oben geblieben, hat es durchgeschafft und ja, sensationell hat er das gemacht. Das unbeschreiblich, das Gefühl muss das für ihn gewesen sein, auch bei der Siegerehrung am Abend vor wahrscheinlich 20.000 Leuten im Zielstadion unten. Das hat er sich absolut verdient. Ja, er ist ein kleiner olympischer oder ja, skialpiner Held in Deutschland jetzt. Ist aus ihm geworden dieses Wochenende.
Ja, genau. Er hat auf jeden Fall die lange Durchstrecke beendet und wirklich ein unglaubliches Rennen von ihm gewesen. Von oben bis unten wirklich sehr, sehr gut. Und das bei seinem zweiten Mal auf der Streif. Also wirklich ein unglaubliches Ergebnis gewesen. Und nach seinem Weltcup-Podium im Dezember, das er ja gehabt hatte, dort Platz 3. Und jetzt der Sieg, natürlich umso schöner. Aber es war wirklich alles perfekt gemacht. Du hast gesagt, die Sonne ist extra rausgekommen für ihn. Es hat wirklich... Ja, es sah so aus, als ob es unbedingt gewollt war, dass er dieses Rennen gewinnt, und das ist genauso passiert, und wirklich ein Riesenglückwunsch an den jungen Mann, und da ist jemand, der vielleicht sogar ein kleiner Hoffnungsträger ist für die Deutschen bei Olympischen Spielen, aber bis dahin ist, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, und hoffen, dass ihm einfach alles gut geht und dann, dass er vielleicht mit ein bisschen Glück wieder vorne angreifen kann, aber gucken wir auf die anderen Deutschen, Florian, das wollen wir nicht außen vor lassen, auch ein Andreas Sander als Sechster, also direkt nach ihm gestartet, ist auch eine sehr, sehr gute Leistung. Das muss man auch erstmal schaffen.
Genau, extrem gute Leistung auch von ihm. Vor allem, wenn man überlegt, dass er die ganze Strecke ja quasi auf ein paar Hundertstel an Thomas Dresen dran war und dann nur leider in der Traverse runtergerutscht ist, das letzte Tor ein bisschen spät erwischt hat und dementsprechend im Zielschuss weit links rausgekommen ist. Und da hat er dann noch seine Zeit verloren, sonst war sogar ein Doppelsieg aus Deutschland drin. Ihm ist da ähnlich gegangen wie zum Beispiel Vinzenz Kriechmeier, der seinerzeit auch 5/10 jetzt vorne war und unten eben das letzte Tor einfach zu spät erwischt hat und da dann nicht die nötige Geschwindigkeit hatte, um im Zielschuss über den Zielsprung drüber nach ganz vorne zu fahren. Trotzdem war das auch von Andreas Sander eine sehr starke Leistung. Und auch Josef Ferstl auf Platz 20 hat jetzt immerhin wieder ein paar Weltcup-Punkte geholt. Er hat ja die letzten Abfahrten geschwächelt, zum Beispiel auch in Wengen, ist er gar nicht ins Fahren gekommen, im Gegensatz zu den anderen Deutschen, und ist da nicht mal in die Punkte gekommen. Seine Stärke liegt eher im Super-G, wo er aber auch Pech hatte, weil er Startnummer 1 hatte, dementsprechend auf der jungfräulichen Piste unterwegs war, aber da so ein bisschen Schneepflug spielen musste, weil das Wetter nicht das Beste war. Die Strecke ist ja kurzfristig umverlegt worden, dass man oben in der Mausefalle gestartet hat und dafür das Ziel am Oberhausberg schon hatte. Das heißt, der untere Teil wurde gar nicht mehr befahren. Das war das erste Mal in Weltcup-Geschichte, dass dies passiert ist, dass man das Ziel nach oben verlegt hat. Dementsprechend hatte er da ja ein bisschen Pech, Platz 18 und in der Abfahrt dann Platz 20. Das sind trotzdem keine Platzierungen, wo man sich für schämen muss. Ja, für ihn wird nächste Woche Garmisch natürlich was Besonderes, Heimrennen. Und dann geht's auch schon zu Olympia, wo ihm vielleicht auch der Super-G wieder ein bisschen besser liegt dann.
Ja, genau. Da darf man sehr gespannt sein. Guckt man dann auf die anderen Fahrer, auch wenn wir natürlich dann noch direkt sind in der Abfahrt. Beat Voits, Zweiter geworden, wirklich gutes Rennen auch von ihm gewesen, hat am Ende 20/100 den Sieg verpasst. Wie gesagt, hat Thomas Dresen wirklich sehr, sehr stark. Harald Reicher als Dritter, knapp vor Vincent Kriechmeier, den du schon angesprochen hattest. Axel und Zminder ist dort Achter geworden. Also auch dort, denke ich, es war eng, waren durchaus auch knappe Ergebnisse. Und dann gucken wir mal dann auch rüber, Florian, zum Slalom bei den Herren. Dort hat Henrik Christoffersen in wirklich beeindruckender Form, muss ich sagen, das Rennen gewonnen. Eine Sekunde Vorsprung auf Marcel Hirscher, und das in Österreich, das musst du erstmal machen.
Ja, und da hat er seinen ganzen Frust, den er die letzten Rennen immer weiter aufgebaut hat, komplett rausgelassen. Ja, Hirscher und er haben beide gewissermaßen Harakiri-Fahrten runtergelegt im zweiten Durchgang. Teilweise war Christoffersen zumindest an einer Stelle wirklich senkrecht in der Luft gestanden, die Ski weit nach vorne gestreckt, sein Körper irgendwie schwerpunktmäßig ganz weit hinten, und gerade so, dass er nicht ausgeschieden ist, hat er es geschafft, eine Sekunde fast Vorsprung rauszufahren auf den Marcel Hirscher, der seinerseits ja auch volle Kanne attackiert hat und oben reingegangen ist wie bekloppt. Es muss sehr erleichternd gewesen sein für Christoffersen, dass er da endlich jetzt dieses Jahr seinen ersten Sieg geholt hat und die Strecke von 5 Siegen in Folge von Marcel Hirscher durchbrochen hat. Denn der hat ja auch immer wieder ein bisschen Glück von wegen 10, 20 Hundertstel Vorsprung nur auf Christoffersen und Matt. Und jetzt war es eben so, dass Christoffersen das endlich sich zurückgeholt hat, verdient seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat. Derjenige, der ihm noch am ehesten hätte gefährlich werden können, Michael Matt, ist ja ausgeschieden, eingefädelt, beziehungsweise nicht eingefädelt, aber die Traverse einfach von der falschen Seite gefahren, die Vertikale da, und dementsprechend kleiner, dummer Konzentrationsfehler, der ihm mal wieder eine gute Platzierung gekostet hat, nachdem er im ersten Durchgang sehr gut war. und der auch 18. Vorsprung auf Marcel Hirscher hatte. Ja, war wieder spektakuläres Rennen, das Hahnkammrennen. Wochenende ist ja jedes Highlight eigentlich im Weltcup-Winter. Dieses Jahr gibt es noch Olympia, klar, aber von den Weltcup-Stationen ist das Wochenende eigentlich immer das spektakulärste, das es gibt.
Genau, auf jeden Fall spektakulär, wirklich sehr enthusiastische Fans, auch wenn man da runterfährt. Das ist wirklich, muss sehr außergewöhnlich sein, wenn man das noch sieht, die Fans, die dort einem zujubeln. Nach Dritter ist im Slalom geworden Daniel Juhl als mit 1,3 und mit 1,35 Rückstand dann schon auf Henrik Kristoffersen, Viktor Mufonscher, der als Vierter hatte, dann schon über 2 Sekunden Rückstand auf Kristoffersen, also schon war das doch wirklich dann sehr, sehr deutlich. Wenn wir jetzt auch hier auf die Deutschen gucken, Fritz Dopfer als 18. und jetzt hat's ins Ziel geschafft. Dann ein bisschen Pech, 1-2 ausgeschieden, zum Beispiel Lino Strasser ist im ersten Durchgang ausgeschieden und dann im zweiten auch David Ketterer, der eigentlich gut lag und hätte Weltcup-Punkte sammeln können, aber leider ganz, ganz dumm ausgeschieden. Und dann noch den einen oder anderen, der sich nicht qualifiziert hat, wie zum Beispiel Philipp Schmid, aber auch Dominik Steele und auch Sebastian Holzmann. Also ja, nichts Halbes und nichts Ganzes.
Nee, auf keinen Fall. Fritz Dopfer fährt immer noch seiner Form der letzten Jahre hinterher. Liegt natürlich an seiner Verletzung, die er hatte. Aber ja, es ist kein wirklicher Schritt nach vorne erkennbar. Er ist halt auch einer, der immer auf ein bisschen Sicherheit fährt. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Und man muss aber ganz klar sehen, dass es für ihn langsam eng wird mit den Top 15 im Slalom und ja, seinem Startplatz, weil den möchte er auf keinen Fall verlieren, weil wenn er außerhalb von da starten muss, dann ja, wird es natürlich umso schwieriger. Bei Olympia Startplatz 22 ist doch was anderes als Startplatz 8 oder 9 zum Beispiel. Er liegt da jetzt auf Platz 15. Vor ihm ist zum Beispiel Neureuther, der immer noch auf 8 liegt, trotz Verletzung. Also ja, hochgerechnet liegt er jetzt trotzdem sozusagen auf Platz 14. Vielleicht sogar noch ein, zwei Verletzungen davor. Also er hat noch ein kleines bisschen Puffer, aber trotzdem, er muss jetzt anfangen, konstant in die Top 15 zu fahren, sonst geht es nämlich dahin. Dazu hat er jetzt die Woche schon die beste Gelegenheit mit dem Nachtslalom im Schladming. Hoffentlich reißt er da ein bisschen was. Sonst die anderen Deutschen, ja, die kämpfen alle immer wieder um Punkte. Es sind gerade mal 22 Athleten im zweiten Durchgang ins Ziel gekommen. Da sieht man auch, wie schwer der Slalom war dieses Wochenende. Leider war kein anderer Deutscher dabei, der ins Ziel gekommen ist im zweiten Durchgang eben. Linus Strasser hat ja die Olympia-Quali, aber hat sich jetzt mal wieder einen Ausfall erlaubt. Besser so, als dass er immer noch der Quali hinterherfahren würde. Aber dennoch, ja, die Deutschen sind einfach geschwächt durch den Ausfall von Felix Neureuther und von Stefan Luiz. Ich mache ihnen auch ehrlich gesagt keinen großen Vorwurf, weil das Team ist breit aufgestellt und es sind viele Junge dabei, die in die Punkte fahren, schon vereinzelt. Ich hoffe, dass nächstes Jahr der nächste Schritt kommt und dass sich ja vielleicht Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr noch ein, zwei in die Top 30 fahren können, auch was die Startnummern angeht. Und dass es dann mit der Rückkehr von hoffentlich Felix Neureuther und auf jeden Fall Stefan Luiz wieder aufwärts geht. Und klar, für Fritz Dopfer ist natürlich besonders bitter, dass er jetzt genau diesen olympischen Zyklus eigentlich immer gut vorne dabei war, aber genau jetzt, wenn es um Olympia geht, er noch nicht wieder ganz fit ist. Es sei denn, der Knoten platzt jetzt die nächsten Tage, aber es sieht im Moment leider nicht danach aus.
Nee, im Moment sieht es nicht danach aus. Darf man gucken, ob es vielleicht jetzt klappt. Wie gesagt, Dienstagabend in Schladming ist die Möglichkeit für ihn da. Mal gucken, ob er es hinkriegt, wie auch Lino Strasser sich präsentieren wird, ob er noch wieder seine Leistung findet und diesmal nicht ausschaltet und im zweiten Durchgang auch wichtige Weltcup-Punkte sammeln kann, um sich da ein bisschen weiter nach vorne zu schieben in der Weltrangliste, um dort auch dann bessere Pisten zu bekommen, um ihn auch einfacher zu machen, dort zu fahren. Flo, gucken wir mal zu den Frauen rüber. Die waren dieses Wochenende in Cortina d'Ampezzo in Italien. Und wir hatten 3 Speedrennen, 2-mal Abfahrt, 1-mal Super-G. Und wir hatten 3 verschiedene Siegerinnen. Erstens, Sofia Gioggoccia hat ein Rennen gewonnen, Lindsay Vonn hat ein Rennen gewonnen und Lara Guth hat ein Rennen gewonnen. Spricht dafür, dass es wirklich sehr, sehr ausgeglichen ist in den Speed-Disziplinen.
Absolut, es ist sehr ausgeglichen. Sofia Gioggoccia ist ein bisschen die Person des Wochenendes wahrscheinlich. Am Freitag hat sie noch das Rennen gewonnen mit ihrer, ja, ungestümen, sehr direkten, aggressiven Fahrweise. Die nächsten beiden Tage ist sie jeweils ausgeschieden, wobei sie am Samstag wirklich böse gestürzt ist. Es sah zumindest böse aus, als sie da im Trofano-Schuss im Sprung böse in Rücklage geraten ist. Eigentlich auch mit ihrem Hinterkopf, meine ich, auf die Piste aufgeschlagen ist, aber trotzdem dann unten im Auslauf es geschafft hat, wieder auf die Ski zu springen und einfach weiterzufahren. Man hätte auch so, ja, schon eine Gehirnerschütterung oder Ähnliches da vermuten und befürchten müssen. Sie hat es trotzdem irgendwie überstanden und ist ja sogar Sonntag dann wieder an den Start gegangen, als sie direkt wieder ausgeschieden ist. Sah es auch wieder so aus, als würde sie sich irgendwie verletzen und hat es trotzdem geschafft, sich abzufangen. Also das war wirklich kein Wochenende für schlechte Nerven von ihr. Sie ist damit, wenn sie es runterbringt, auch wohl die eine der Top-Favoritinnen auf Olympiagold, neben den unter anderem den anderen Siegerinnen von dem Wochenende, Lindsay Vonn. Ja, am Freitag hat sie sich noch schwer getan, weil das Wetter nicht ganz so gut war. Samstag lief es dann super und sie hat mit fast einer Sekunde Vorsprung gewonnen, ist gefahren wie in ihren besten Zeiten. Da kam ihr natürlich das Wetter zugute. Die Piste liegt ihr, weil die Kurven die meisten nicht zu eng sind. Da, wo es eher enger ist, im Super-G-Teil, ist sie ein bisschen langsamer gewesen, aber sonst die weitgezogenen Kurven, von denen es übrigens in Pyeongchang auch eine gegeben wird, also Lindsay Vonn da auch Favoritin, wenn das Wetter gut ist. Die weitgezogenen Kurven hat sie mit ihren Männern G super gemeistert. Und ja, am Sonntag noch ein anderer Sieger, noch eine andere Siegerin, Lara Gut, die nach ihrer Verletzung jetzt den ersten Super-G wieder gewonnen hat. Starke Leistung von ihr, aber auch von Johanna Schnaff, die auf Platz 2 gefahren ist. Und ja, es gibt wirklich einige Athleten, die gut dabei sind bei den Speed-Damen. Lara Gut muss man wohl jetzt zwangsläufig mit zu den Favoritinnen zählen bei Olympia, aber auch Tina Weirather, die Fünfte geworden ist am Sonntag, aber auch Zweite am Samstag zum Beispiel bei dem guten Wetter und da noch Zweitbeste hinter Lindsay Vonn war, muss man zu den Favoritinnen zählen. Das heißt, ja, man kann zusammenfassen, es war ein sehr, sehr spannendes und wirklich aufregendes Wochenende, nicht zuletzt durch die Action-Einlagen von zum Beispiel Sofia Goggia.
Genau, wirklich, wirklich spannend Rennen. Wirklich bei den Frauen ist die Weltspitze eng beieinander. Darf man wirklich dann auch gespannt sein. Mit Blick auf Olympia aus deutscher Sicht war das nicht so positiv. Natürlich auch gerade, weil Viktoria Rebensburg aufgrund einer Krankheit nicht an den Start gegangen ist. Sie möchte sich da auch ausruhen und dann konzentrieren für Olympia. Das ist auch richtige Entscheidung, dort kein Risiko einzugehen, weil Olympia wirklich dieses Jahr auch alles überstrahlt. Sehr positiv war am Freitag Kira Weidler als Neunte, die wirklich gute Leistung hingebracht hat. Dann in den anderen beiden Tagen jetzt nicht mehr so überzeugen konnte dort, aber trotzdem eine sehr, sehr positive Leistung. Platz 9 ist aller Ehren wert.
Genau, das war eine super Leistung von ihr. Sie hat ja unten sogar noch einen kleinen Fehler eingebaut, dass sie zu spät dran war. Es hat aber gar nicht so viel Zeit gekostet und dementsprechend Platz 9 war super Leistung für sie. Zu Viktoria Regensburg kann man erfreulicherweise sagen, dass sie vom Arzt grünes Licht bekommen hat, um jetzt diese Woche unter anderem schon am Kronplatz im Riesenslalom wieder zu fahren. Hoffen wir, dass sie sich gescheit erholt hat, damit da keine anknüpfende Verletzung oder Erkältung sozusagen irgendwie noch dazukommen kann. Es wäre sehr wichtig, wenn sie jetzt mal fit bleibt, weil das ist wirklich ihr großes Manko, dass sie gefühlt ständig irgendwelche Erkrankungen oder sonst irgendwas hat, keinen Winter wirklich konstant durchkommt, seit sehr vielen Jahren mittlerweile. Und man hat ganz klar gemerkt, sie fehlt dem Team. Auch wenn Kira Weile jetzt wieder mal eine Top-10-Platzierung rausgefahren hat. Viktoria Rebensburg ist die ganz klare Leaderin im Team. Ja, sie muss eigentlich da sein, wenn man Top-Platzierungen auf dem Podium sehen will. Denn auch eine Kira Weile braucht noch Zeit mit 22 Jahren, die sie jetzt bald wird, während Olympia. Die braucht noch ein bisschen Zeit. Dafür hat sie jetzt schon 2 Top-10-Platzierungen dieses Jahr eingefahren, was natürlich eine sehr gute Leistung ist für das junge Alter. Trotzdem müsste Viktoria Rebensburg noch als absolute Vorfahrin angesehen werden und an sie sollte man auch die größten Erwartungen haben und dem Nachwuchs noch ein bisschen Zeit geben.
Ja, genau. Das sollte man auf jeden Fall tun. Wie gesagt, positive Leistung, Platz 9, darauf kann sie ausbauen. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir machen jetzt auch eine kurze Pause und gehen dann in die Eisknille dieser Welt und gucken uns an, wie die Bobfahrer, Skeletonis und auch die Rotler aktiv waren. Also von daher, bleibt dran bei hier bei Kalt 90, eurem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schwanz, eurem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Bei mir ist immer der Florian Harrer. Florian, ich habe gesagt, wir gucken jetzt mal in die Eiskanäle und fangen direkt an in Königssee, wo das Saisonfinale der Bobfahrer und Skelettonis war am Wochenende, und fangen wir direkt an bei den Männern. Axel Jung hat das letzte Rennen gewonnen und sich somit auf Platz 2 der Gesamtwertung nach vorne geschoben und hat sogar Martin Stukurs um 200stel auf Platz 2 verwiesen.
Ja, genau. Du hast das schön zusammengefasst. Das war eine starke Leistung von ihm. Es kommt natürlich dazu, dass Martin Stukurs im Nachhinein noch disqualifiziert wurde für das Rennen in St. Moritz die Woche davor und dadurch die entscheidenden Punkte verloren hat. Auch dadurch kam zustande, dass Sung Bin-Yoon den Weltcup schon vor dem Wochenende sicher hatte, denn er war ja gar nicht mehr am Start in Königssee, sondern hat sich komplett auf Olympia fokussiert. Aber man sieht, er ist zweimal Zweiter geworden, hat sonst die anderen 5 Rennen alle gewonnen. Er kann sich jetzt ruhig noch ein bisschen auf Olympia fokussieren. Er wird das Rennen aller Voraussicht nach eh gewinnen. Und trotzdem ist es erstaunlich dahinter, dass Axel Jung wirklich auf Platz 2 noch vorgekommen ist. Hat jetzt letzte Woche ja schon in St. Moritz auch einen zweiten Platz rausgefahren und kann dementsprechend mit sehr gutem Selbstbewusstsein nach Olympia fahren. Und da glaube ich auch, dass er um eine Medaille, zumindest so Silber oder auf jeden Fall Bronze, dass er da noch mitkämpfen kann. Davor wird er wahrscheinlich nichts gewinnen, weil Gold wird quasi schon vergeben. Dann muss man ehrlich sein, so dominant wie Sung Bin-Yoon dieses ganze Jahr war. Aber trotzdem, zweiter Platz im Gesamtweltcup ist schon mal eine sehr ordentliche Leistung.
Auf jeden Fall. Und Martin Stukurs wieder da geschlagen. Er wird wahrscheinlich bei Olympia wieder geschlagen werden. Er ist ja eigentlich der Dominator der letzten Jahre gewesen, aber hat bis jetzt noch nie Olympia gewonnen. Bisher wurde es ihm immer verbaut und jetzt wird es wahrscheinlich zum dritten Mal in Folge passieren, dass er wieder nur Olympia Silber, vielleicht sogar nur Olympia Bronze gewinnen wird. Also für ihn ist das wirklich ganz, ganz bittere Erfahrung. Auch die anderen deutschen Formen, wenn wir uns das mal angucken. Christopher Grote auf 5 und Alexander Gassner auf 6 sind gute Leistungen für Olympia. Medaille wird aber dann doch unwahrscheinlich sein.
Ja, es ist beides eine grundsolide Leistung, womit man auch zufrieden sein kann, auch im Gesamtweltcup. Platz 6 und 7 ist wunderbar in den Top 8 drin und da auch immer konstant gewesen in dieser Saison. Sie haben beide einen Podestplatz rausgefahren, einen dritten Platz jeweils, und dementsprechend muss man auch sagen, dass bei Olympia wohl andere um die Medaillen kämpfen werden, weil ja, Sung Bin-Yoon, Axel Jung dahinter, Martin Stukurs, Thomas Stukurs, die beiden Brüder werden sich um die Medaillen noch mitstreiten. Dementsprechend wird für die anderen Deutschen wahrscheinlich so ein Platz in den Top 10 auf jeden Fall rausspringen. Vielleicht so 5., 6. ist ja auch ein solides Ergebnis. Und Axel Jung scheint derjenige zu sein, der für Deutschland dann um die Medaillen kämpfen wird.
Ja, genau. Er wird für die deutsche Mannschaft um die Medaillen kämpfen. Wer auch für die Medaillen kämpfen wird, sogar um Olympia Gold kämpfen wird, sind die beiden Skeleton-Damen, Jacqueline Lönning und Tina Herrmann, die beide zum Ende hin noch einen Doppelsieg feiern konnten. Jacqueline Lönning hatte gewonnen gehabt vor Tina Herrmann, die 1800stel hinter ihr war, und auch im Gesamtweltcup sieht so aus, dass Jacqueline Lönning das Rennen und den Gesamtweltcup gewonnen hat vor Tina Herrmann. Am Ende waren es über 100 Punkte Vorsprung, aber trotzdem, diese beiden Damen sind die absoluten Top-Favoriten auf Olympia Gold.
Ja, genau, die sind sehr stark gefahren, Platz 1 und 2 wieder mal. Anna Fernstedt ist auch noch 5. geworden, also ein rundum sehr solides, super Teamresultat zum Ende des Weltcups. Jacqueline Lölling mit 22 Jahren jetzt zum zweiten Mal Weltcup-Gesamtsiegerin, und im Jahr davor war es ja Tina Herrmann, die den Weltcup gewonnen hat. Das heißt, dreimal ging der Weltcup jetzt hintereinander nach Deutschland, und so gehen sie auch als ganz große Favoriten jetzt natürlich zu den Olympischen Spielen und werden da ja schon mit der Erwartung an den Start gehen, auch Gold und Silber für Deutschland zu holen. Dann muss wirklich sagen, Jacqueline Lölling hat 4 Weltcup-Siege dieses Jahr geholt und mit großem Vorsprung wirklich den Gesamtweltcup gewonnen. Dahinter zwischen Platz 2 und 3 zwischen Tina Herrmann und Elizabeth Wade aus Kanada war es ein bisschen enger. Da hat sich Tina Herrmann im letzten Rennen jetzt doch durchgesetzt, weil die Kanadierin nur auf Platz 9 gefahren ist. Und somit, ja, die Deutschen sind klare Favoriten auf Platz 1 und 2, und nach Platz 3 im Gesamtweltcup ist sogar schon eine relativ große Lücke auf Elena Nikitina, wobei da verwirrend, ob sie jetzt starten darf oder nicht. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass sie nicht starten darf, Weißt du es?
Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich meine, dass sie zumindest drum kämpft, ob sie es wirklich starten wird, bin ich mir auch nicht sicher. Das wird sich jetzt vielleicht noch in den nächsten Tagen entscheiden. Genau kann ich es dir aber auch noch nicht sagen. Ich bin zwar weiß es gerade auch nicht.
Ja, das wird noch eine spannende Frage sein, ob sie eben an den Start gehen darf. Aber trotzdem, die anderen drei Athleten, die ich genannt habe, werden um Gold, Silber, Bronze kämpfen. Eventuell kommt die Russin Nikitina noch dazu. Und sonst müsste es schon eine Überraschung geben, dass jemand anders in die Medaillen fährt.
Genau, müsste es noch eine Überraschung geben. Gucken wir dann weiter, Florian, zu den Damen im Bob. Dort gab es auch wieder einen deutschen Sieg. Stefanie Schneider hat das Rennen gewonnen gehabt vor der Kanadierin Katie Humphries und Elena Myers-Taylor. Platz 3, die dort hinter angekommen ist. Und auch die Deutschen haben in den letzten Wochen, die laut Bobdamen, wirklich für positive Schlagzeilen gesorgt. Stefanie Schneider schon mit dem zweiten Sieg, beziehungsweise dem dritten Sieg sogar, so ist es richtig. Also sie positioniert sich auch zumindest als Medaillenkandidatin. Ob es für einen ganz großen Wurf reichen wird, muss man abwarten.
Ja, genau. Es geht absolut in die richtige Richtung für die deutschen Bobfahrer und Fahrerinnen. Zu den Männern kommen wir ja gleich, da geht es auch konstant bergauf. Und jetzt 3 Weltcup-Siege dieses Jahr für Stefanie Schneider sind schon eine Ansage, dass man da auch nach Olympiamedaillen durchaus greift. Vor allem zusätzlich muss man beobachten, dass Mariama Jamanka auch Platz 3 im Gesamtweltcup geholt hat, nachdem sie dieses Wochenende auf Platz 4 gefahren ist. Das heißt, es sind auf jeden Fall 2 Bobs bei den Damen, die wirklich um olympische Medaillen kämpfen können. Danach sah es am Anfang der Saison ja noch nicht aus, weil Jamie Grubel-Poser ja noch die dritte Dame war, die immer aufs Putz gefahren ist. Sie hat die letzten 5 Rennen jetzt eigentlich schon geschwächelt, dabei ist sie einmal aufs Podium gefahren, die anderen Rennen teilweise sogar außerhalb der Top 10. Das heißt, sie ist wirklich in einem kleinen Leistungstief und könnte sozusagen den einen Platz auf dem Podium schon mal freimachen für einen deutschen Bob, der da dann wartet. Welcher es sein wird, ist ziemlich weit offen. Stefanie Schneider ist diejenige, die punktuell die besseren Ergebnisse rausgefahren hat, aber dafür war zum Beispiel in Whistler auch mal nur ein 20. Platz dabei, der natürlich im Gesamtweltcup viele Punkte gekostet hat. Mariama Jamanka hat sich keinen solchen Ausreißer geleistet, sie war in jedem Rennen dieses Jahr in den Top 6 und da bei Olympia über 4 Läufe gefahren wird, muss man natürlich konstant sein, um das Rennen zu gewinnen. Das heißt, die Deutschen stehen auf jeden Fall in lauer Stellung. Ein Podiumplatz sollte durchaus drin sein. Und das ist schon mal eine sehr positive Überraschung. Eine sehr gute Entwicklung dieses Jahr hatte ich nicht so erwartet und ist dementsprechend natürlich umso erfreulicher für die Olympischen Spiele.
Genau, ich halte das dort wirklich sehr, sehr offen. Wie gesagt, 5 Bobs können um die Medaille mitfahren. Mal gucken, wer am Ende oben stehen wird. Kleiner Nachtrag zu Elena Nikitina, die wir gerade angesprochen haben. Sie ist gesperrt gewesen. Sie zählt zu den 4 Sportlern, die damals vom IOC gesperrt wurden. Also von daher wird sie dort nicht als Konkurrentin zu Tina Hermann und Jacqueline Lönning auftreten, damit wir es so mal klar haben. Florian, gucken wir jetzt zu den Herren rüber, die ja auch im Bob aktiv waren. Dort gab's 2 deutsche Siege, 2 sehr, sehr positive deutsche Siege und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass jetzt gerade bei Francesco Friedrich der Bob endlich läuft.
Oh ja, und der Bob läuft offensichtlich sehr gut, denn 4/10 Vorsprung im Zweier-Bob war eine richtige Kampfansage von ihm. Zweier ist ja wohl seine Spezialität und das hat er jetzt mal wirklich unter Beweis gestellt, dass er da extrem stark ist und durchaus der Medaillen-Top-Favorit ist, neben Justin Cripps, auch aus Kanada, der sich durchaus mit einem knappen Vorsprung vor ihm den Gesamtweltcup gesichert hat. Das heißt, die beiden sind wohl die Top-Favoriten auf olympisches Gold, aber auch die anderen Deutschen, Nico Walter und Johannes Lochner, sind ja super gefahren. Platz 2 und 4 haben sie rausgeholt und damit den Kanadier Cripps in ihre Mitte genommen. Grundsätzlich muss man erwähnen, dass die Leistungskurve bei den deutschen Bobs jetzt zum Ende der Saison eindeutig nach oben geht, nachdem Francesco Friedrich zum Beispiel die ersten Rennen immer Platz 9, 10, einmal sogar 13 daraus gefahren hat. Die letzten 5 Rennen jetzt immer Erster oder Zweiter. Ja, die Kurve geht in die richtige Richtung. Pünktlich zur Olympia hat man offensichtlich ein gescheites Paket gefunden, das funktioniert. Es sieht also so aus, als könnte man bei Olympia im Zweierbob schon mal Gold angreifen, eventuell eine zweite Medaille sogar holen. Und der Kampf um Gold wird natürlich eng. Er ist möglich. Wrestling kann man sich jetzt noch auf keinen Fall, aber trotz der immensen Leistungsdichte ist es auf jeden Fall sogar möglich, 2 Medaillen im Zweierbob zu holen und vielleicht ja auch noch 1 oder 2 im Viererbob. Das heißt, insgesamt 2 Medaillen sollte man auf jeden Fall holen. Alles, was da drauf kommt, wäre Bonus, ist aber alles erreichbar mit dem aktuellen Material, denn es sieht wirklich gut aus, es läuft.
Genau, es läuft ganz wichtig. Wenn man mit Zweier nachguckt, sollte man auch nicht Oskar Smilbanis außen vor lassen, der auch sich gut präsentiert hat, am Ende im Gesamtweltcup Vierter geworden ist und auch Chris Springer als Dritter mit Sicherheit auch seine Finger in den Kampf um die Medaillen reinstecken wollen. Also wollte auch zeigen will, hier, ich bin auch da, Leute, ich werde euch auch beweisen, dass ich auch zu denjenigen zähle, die dort vorne mitfahren kann, auch wenn sie jetzt gegen Königssee nur zu Platz 17 gereicht hat. Florian, noch kurz zum Vierer Bob, wir haben es angesprochen, da geht's auch bergauf, da geht's auch besser und Nico Walter hat dort auch entsprechend den Sieg gehabt und auch schon Johannes Lochner den Gesamtweltcup-Sieg. Da drei Deutsche im Gesamtweltcup ganz vorne, also können wir natürlich auf drei Medaillen hoffen, oder?
Ja, wobei drei Medaillen natürlich schon sehr optimistisch sind bei der wirklich starken Konkurrenz. Auch hier im Viererbob Justin Cripps, Oskar Melbades und Chris Spring, die Kandidaten, die direkt dahinter platziert sind und dementsprechend wohl die stärksten Konkurrenten sein werden. Ja, man muss abwarten, ob tatsächlich drei Medaillen rausspringen. Ich würde mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten. Man kann auf jeden Fall zufrieden sein, weil vier Saisonsiege für Johannes Lochner, drei für Nico Walter, nur einer nicht, der an das deutsche Team gegangen ist. Und dementsprechend schon die dominante Nation, muss man da einfach ganz klar sagen. Hat man ja an diesem Wochenende auch wieder gesehen, dass Nico Walter auf Platz 1 gefahren ist, nachdem es im Zweier noch nicht so gut geklappt hat für ihn. Aber auch die anderen, ja, Platz 4 und 6 ist geht noch ein bisschen besser, wird hoffentlich bei Olympia auch besser, aber ein deutscher Bob sollte es auf jeden Fall hinkriegen, dass er bei Olympia vier gute Läufe durchkriegt und dementsprechend Gold oder mindestens Silber holt. Vielleicht ein Zweiter auf dem Podest, wie jetzt die genaue Prognose ist, dann wollen wir sie nochmal genau anschauen, aber es ist schon mal auf jeden Fall sehr beruhigend, dass es nach dem doch sehr holprigen Saisonstart mittlerweile so gut läuft und dass sie auch eben am Ende zu dritt sich den Gesamtweltcup ja holen konnten, beziehungsweise zu dritt auf dem Podium standen bei der Gesamtweltcup-Übergabe.
Ja, genau. Darf man jetzt gucken, ob das dann auch so sein wird. Wie gesagt, das muss man bis dahin auch gucken. Müssen die Farben bis dahin halten. Es muss auch alles passen. Aber es sieht wirklich im Moment ganz gut aus. Das heißt, der deutsche Bobverband kann wirklich auf viele Medaillen hoffen aus Sicht der Deutschen. Also darf man gucken, wie viel es am Ende werden. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann wieder mit dem Thema Rodeln, wo wir noch drauf sprechen müssen. Die waren diese Woche im Lillehammer. Gab es jetzt nicht so positiv, aber vorher noch die Frage, kennt ihr Chip on Charge? Das ist der Tennis-Podcast auf meinsportradio.de und dort laufen momentan die Australian Open und Philipp Joubert und Andreas Thies besprechen jeden Tag in ihrem Daily Down Under über das Wichtigste vom Tage beim ersten Grand Slam des Jahres. Sowohl Doppel- als auch die Einzelwettbewerbe werden dort reingehört bzw. analysiert und entsprechend mit O-Tönen hinterlegt. Also hört da mal rein und abonniert auch diesen Podcast am besten gleich neben uns und natürlich. Von daher, wir machen jetzt kurz Pause und kommen dann gleich, wie gesagt, wieder mit dem Rudeln hier bei Karl Schnolzig, euer Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnolzig am Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt mal zu den Rodler und Rodlerinnen, die am letzten Wochenende Station gehabt haben. In Lillehammer, einer Bahn, die nicht oft im Weltcup ist. Letztes Mal vor 2 oder 3 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Also etwas länger her, dass man dort das letzte Mal gewesen ist. Und Florian, wenn wir mal angucken bei den Damen. Ja, da hat es zu keinem Sieg gereicht. Da hat man doch gemerkt, dass die Deutschen ein bisschen Probleme hatten. Natalie Geisenberger jeweils als beste Deutsche Zweite im Einzel und im Sprint dann als Dritte. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die beste Generalprobe, die man haben konnte aus deutscher Sicht.
Nee, es war nicht die beste Generalprobe, das stimmt. Es ist eine besondere Bahn in Lillehammer, weil sie eben nicht so häufig im Weltcup dabei ist. Aber ja, man muss dazu sagen, die Deutschen sind trotzdem auf Platz 2, 3 und 4 gefahren mit Geisenberger, Taubitz und Hüfner. Diana Eidberger ist ja ausgeschieden im zweiten Durchgang, das war auch ein bisschen schade. Und man muss vor allem Summer Bridger aus der USA loben, die sowohl beide Rennen gewonnen hat bei den Damen dieses Wochenende, damit ihren zweiten Einzelsieg geholt hat, beziehungsweise ihren dritten Sieg schon im Sprint. Und ja, das ja, muss man echt sagen, war eine Überraschung. Ich denke nicht, dass es sich bei Olympia wiederholen wird, aber trotzdem natürlich von ihr eine sehr gute Leistung in dem Fall jetzt. Ja, Deutschland ist trotzdem natürlich die favorisierte Nation für Olympia. Natalie Geisenberger hat wieder mal den Gesamtweltcup gewonnen Und auch Tatjana Hüfner ist, nachdem sie kurz mal aus dem Weltcup draußen war, wieder in guter Form mit Platz 4 jetzt immerhin. Sie ist ja auch Dritte geworden im Gesamtweltcup jetzt. Und Diana Eidberger kann, wenn sie nicht wieder ausscheidet bei Olympia, auch vielleicht sogar um eine Medaille mitfahren, wenn da nicht eben die Konkurrenz aus zum Beispiel der USA was dagegen hat. Wird man sehen, wird spannend, ob es 1, 2 oder 3 Medaillen gibt. Ich gehe schon stark davon aus, dass Deutschland bei den Damen zumindest Gold holen wird bei Olympia. Eventuell muss man eine der anderen Medaillen abgeben, weil die Konkurrenz natürlich nicht schläft. Aber trotzdem, ich sehe jetzt keine Gefahr, auch wenn es dieses Wochenende nicht so gut gelaufen ist.
Ja, genau, als kurze Ergänzung, der Gesamtweltcup ist noch nicht vergeben. Es sieht nur danach aus, dass natürlich Geißenberger das gewinnt. Es gibt noch das eine Rennen in Sigulda. Nur als Anmerkung, aber wie gesagt, sie hat jetzt Vorsprung von knapp 300 Punkten und das ist in 2 Rennen nicht mehr aufzuholen. Dann kann Daniel Hüfner machen, was sie will, kann beide Rennen gewinnen. Und Natalie Beißenberger muss in beiden Rennen gar nicht fahren, trotzdem hat sie dort keine Chance mehr auf Platz 1 zu kommen. Deswegen mehr als wahrscheinlich, dass Natalie Beißenberger dort gewinnen wird, beziehungsweise ist schon eigentlich nicht mehr möglich, dass es nicht gewinnt. Trotzdem, Florian, was denkst du, auch die anderen Damen waren ja auch gar nicht so schlecht. Viktoria Demtschenko, die sich auch gut präsentiert hat, als 5. beziehungsweise auch als 2. im Sprint auch gute Leistungen gezeigt gehabt. Also auch da ein paar Damen, die mit dabei kommen können, aber auch die Männer. Florian, gab es jetzt aus deutscher Sicht jetzt auch nicht so positive Ergebnisse. Also kein einziger Podestplatz zum Ende hin. Beim Sprint pflege ich auch dann nur 8. als bester Deutscher. Beim Einzel hat es für ihn auf Platz 5 gereicht, hinter Johannes Ludwig als 4. Ist jetzt auch nicht ganz so positiv, muss man sagen.
Nee, überhaupt nicht. Auch Andi Langenhahn als 19. und Ralf Palik als 22. haben überhaupt keine Hoffnung gemacht, dass es irgendwie sozusagen Hoffnung gibt auf mehrere olympische Medaillen für Deutschland im Rodeln. Aber ja, Johannes Ludwig 4. immerhin, Felix Loch hat es im ersten Durchgang ja ganz gut hinbekommen auf Platz 2, hat dann aber den zweiten Durchgang total verhauen, war da 14. langsamer als im ersten. Alle anderen sind ungefähr gleich schnell geblieben. Da hat er einen großen Bock reingehauen, wenigstens nicht gestürzt, sondern ja ins Ziel gekommen. Platz 5 ist ein Ergebnis für ihn zum Vergessen. Hoffen wir, dass es ihn umso mehr motiviert, dass er dann bei Olympia wieder Vollgas gibt. Wolfgang Kindl ist 3. geworden, ist ja sein Konkurrent im Gesamtweltcup. Damit ist Felix Loch immer noch ein bisschen vor ihm, auch wenn der Abstand jetzt geringer geworden ist durch seine durchwachsene Leistung dieses Wochenende. Aber nichtsdestotrotz zähle ich Felix Loch immer noch als Goldfavorit für im Rodeln bei Olympia. Auch wenn es ja bei den Herren deutlich schlechter aussieht als bei den Damen.
Ja, genau, bei den Herren sieht es wirklich ein bisschen schlechter aus. Da muss man jetzt mal abwarten, wie das Ganze aussieht. Wenn man auch trotzdem guckt, gab auch so, die Männer waren auch so ziemlich eng beieinander. Simon Pawlitschenko hat die Chance, Roman Repilov sind auch gute Rennen bisher gefahren, auch Dominik Fischner, der das Rennen ja gewonnen hatte. Das Einzel hatte eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Also von daher bei den Männern ist das auch wirklich offen, wer am Ende das Rennen gewinnen kann. Zumindest Olympia gesehen.
Genau, und David Gleischer als Österreich muss man auch noch dazu zählen. Der war ja auch im letzten Rennen, meine ich, in Oberhof noch ziemlich gut dabei. Es gibt wirklich einige Athleten, die Chance haben, olympische Medaillen zu gewinnen. Ist ein breites Feld. Man kann, also bei den Damen, dass da Deutschland Gold gewinnt, davon bin ich relativ überzeugt, aber bei den Herren habe ich zwar Felix Loch als Favoriten, aber dahinter gibt es 6, 7 Leute, die Silber und Bronze auf jeden Fall gewinnen können und dementsprechend wird es auch ein Event bei Olympia, das sicherlich sehr spannend zu sehen sein wird, vor allem weil es ja 4 Läufe gibt, nicht nur 2. Das heißt, man muss wirklich Konstanz zeigen, dass sich keinen Fehler erlauben, wenn Felix Loch den Fehler bei Olympia macht, dann ist er raus, kann vielleicht noch auf Bronze fahren, aber besser kann er dann auch nicht mehr werden, wenn er so einen großen Bock reinhaut. Deswegen hoffentlich gut, dass es jetzt passiert ist und nicht bei Olympia dann.
Genau. Hoffentlich ist es dahin gut. Man hat ja noch das Rennen in Sigulda nächstes Wochenende, wo es besser gehen kann. Da müssen die Männer noch gucken, dass es dort auch dann mit dem Material passt, dass man doch noch was Selbstvertrauen sagen kann. Am besten natürlich mit dem Podestplatz. Worüber wir uns keine Gedanken machen müssen, Florian, ist, denke ich, bei den Doppelsitzern. Toni Engert, Sascha Beneken, gehen vorne weg, auch wenn sie dann entsprechend dann den Sprint nicht gewonnen haben, weil sie nicht ins Ziel gekommen sind, aber auch auf Siegkurs dort lagen. Es sieht trotzdem aus, als ob Sieggold eigentlich nicht wegzunehmen ist. Also da sind eigentlich schon 2 Titel fast fest eingeplant.
Genau, das muss auch der Anspruch sein bei den deutschen Rodlern, da die Leistungsdichte im eigenen Team ist so hoch, dass man das auch bei Olympia zeigen muss dann. Ja, sie haben es wieder mal souverän gezeigt. Im normalen Rennen sozusagen am Samstag sind da auf Platz 1 gefahren. Dahinter wird es aber eng um Platz 2, denn einmal haben wir das deutsche Team Tobias Wendel, Tobias Alt, aber andererseits gibt es auch die Österreicher Penz Fischler, die beide Male die Deutschen geschlagen haben. Also das zweite deutsche Team Wendel Alt, genau. Ja, da es könnte ein enger Kampf um die Silber- und Bronzemedaille werden. Es gibt natürlich noch ein paar andere Nationen, die auch ein Wort mitreden können. Die Six-Brüder sind immer zu nennen, die sind seit Jahren ja vorne mit dabei. Aber auch aus Amerika gab es mal eine kleine Überraschung mit Mortensen, Turdyman, ein eher unbekanntes Duo, das auf Platz 3 gefahren ist im Sprint. Vielleicht hauen die zum Beispiel die Überraschung raus bei Olympia. Es wäre auf jeden Fall denkbar, denn der Platz 1 ist ziemlich sicher weg, solange sie nicht sowas Doofes bauen wie im Sprint. Toni Eggert und Sascha Beneken, dass sie nicht ins Ziel kommen. Wenn ihnen das nicht passiert, wenn sie vier saubere Läufe hinbekommen, dann gewinnen sie auf jeden Fall Gold. Und dahinter Platz 2 und 3 ist umkämpft. Eventuell eine Überraschung von außerhalb, aber wahrscheinlich wird es zwischen Deutschland und Österreich ausgemacht werden.
Ja, genau, darf man dann gespannt drauf sein, natürlich auch auf das nächste Rennen in Sigulda. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Show. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne ein Feedback geben auf iTunes oder aber auch über die Kommentarfunktion auf meinsportradio.de. Schaltet auch dort auch ein, immer wieder gibt's dort Live-Podcasts, da könnt ihr auch immer wieder mit reinhören, immer wieder euch informieren über das Thema, weil es gibt immer wieder Sport für die Ohren rund um die Uhr live und wie gesagt auch als Podcast, dort könnt ihr dann immer wieder reinhören und euch zu allen Themen rund um Sport aktuell zuhören. Uns könnt ihr natürlich auch folgen auf Twitter, dort unter dem Handle Kaltschnölz, könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Also dort, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen bei iTunes. Abonniert den Podcast auf jeden Fall, hört dort rein, dass ihr auch immer die aktuellen Folgen von uns bekommt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Kaltschnäuzig, auf meinsportradio.de, dem Wintersport-Talk in diesem Fall. Also von daher, macht's gut, bis nächste Woche, auf Wiedersehen.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.